So, einen wunderschönen guten Morgen erst einmal an alle von euch und herzlich willkommen. Hoffentlich habt ihr die erste Nacht geruhsam verbracht und nicht in Angewöhnen. Ja, man muss sich ja immer gewöhnen an die Atmosphäre. Und wir sind hier, wie hoch sind wir eigentlich? Weiß das jemand von euch? Auf alle Fälle höher als sonst. Das ist die Luft dünner und dann muss sich der Organismus dran gewöhnen. Es ist so 1000, ich glaube 4500 Meter, oder? Sind wir über 1000? Ach so, nicht. Oh gut. Gut. Ja, das schaffe ich, ja. Das kann ich. Gut. Jai Jai Radha Madhava Kunya Vihari. Jata Madhava Kunya Vihari. Gopi Dana Vallabha Giri Varada Ji. Gopi Dana Vallabha Giri Varada Ji. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vana Shadi Jamuna Tira Vana Shadi Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Sing one more time.
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
A little louder, please.
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama
One more time, please.
Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Gaura Nithai, Gaura Nithai, Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai. Jaya Radha Kanaya Lala Radha Kanaya Lala Siddhadhe Lala Radha Kanaya Lala Siddhadhe Gaura Prema Nandi Hari 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 Bo
Hare Krishna. Darf ich dich um das Harmonium als Unterlage bitten? So, ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr zu dieser Morgenvorlesung gekommen seid. Es gibt einige Devotees, denen ich angekündigt habe, dass ich diese Vorlesung geben würde. Sie wird sehr wichtig sein, also aus meiner Sicht sehr wichtig. Vielleicht das Wichtigste, was ich in diesem Ferienlager zu, sagen wir mal, mitzuteilen habe, und deswegen möchte ich euch ganz herzlich bitten, mir eure wohlgefeilte Aufmerksamkeit zu geben. Das ist das eine, dann sehe ich, ist hier eine Bharati-Gelande, glaube ich. Sehr schön, danke schön. Hare Krishna. Oh, die duftet ja. Also es sind keine Hollandblumen, glaube ich, oder? Noch zwei kleine Sachen. Wir singen immer zum Abschluss den Lobpreis, das Lobpreis der von Srila Prabhupada Gaura-Nithai und dann Radha Kanaya Lal. Das sind die Deities aus dem Gaura-Bhavan, die dort auf der von euch gesehen linken Seite von der unteren Stufe stehen. Radha ist klar. Kanaya ist ein Kosename von Krishna, den Mutter Yashoda verwendet. Also ich habe gehört, dass einige Devotees eine Namensveränderung von Vrindavan Chandra vorgenommen haben. Vrindi nennen sie ihn. Das wäre ein Kosename für einen älteren Herrn. So Kanaya ist ein Kosename von Krishna. Nicht? Diese Namensveränderung ist also nur im schweizerischen Sprachverständnis möglich. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wir lesen heute einen Text aus dem 7. Kanto des Srimad Bhagavatams, Kapitel 9, Text 43. Wir sind noch nicht so eingerichtet, deswegen lese ich ihn ganz rasch vor in Sanskrit. Ich glaube nicht, dass es das ist ein längerer Text, das gut ist, den zu wiederholen. Naivod vice paradurajaya vaitaranyas tvad viryagaya namahamritamak knashit Da shocheta to vimukha chetasa indriyata maya sukaya baram udvahato vimutha. Dies ist ein Text, der von Prahlad Maharaj, dem allergrößten oder einem der größten Krishna-Geweihten überhaupt gesprochen wird. Er wendet sich in einem Gebet an den Herrn und sagt: O Beste von allen großen Persönlichkeiten, ich fürchte mich überhaupt nicht vor dem materiellen Dasein, denn wo immer ich mich aufhalte, da bin ich völlig vertieft in die Gedanken an deine Herrlichkeiten und Tätigkeiten. Ich mache mir allerdings Sorgen um die Narren und Schurken, die ausführliche Pläne machen, um materiell glücklich zu werden und die sich abrackern, um Familie, Gesellschaftssysteme und Staaten aufrechtzuerhalten. Voller Liebe mache ich mir Sorgen um sie. Die Erläuterung: Überall auf der Welt sehen wir, dass die Menschen großartige Pläne machen, um sich auf die Leiden der materiellen Welt einzustellen. Das ist heutzutage so, das war so in der Vergangenheit und das wird auch in der Zukunft so sein. Doch obwohl sie ausführliche politische, gesellschaftliche und kulturelle Pläne machen, werden sie hier allesamt als wie Mudhas oder Narren bezeichnet. Das liegt an folgendem Tatbestand. Die materielle Welt wurde in der Bhagavad Gita als ein Ort bezeichnet, der voller Leid sei und völlig vorübergehend. Aber diese Narren versuchen, die materielle Welt umzudrehen und zu einem Ort des Glücks zu machen, wobei sie völlig übersehen, dass die materielle Natur völlig mit ihrer eigenen Art und Weise, sich auf ihre Weise verhält. Also die versuchen, die Welt zurechtzubiegen, um sie zu einem Ort des Glücks zu machen, aber übersehen das dabei völlig, dass die materielle Welt bereits ihren eigenen Stempel hat, auf eine eigene Art und Weise funktioniert. Prakrite kriyamana ni gunai karmani sarvashaha ahankara vimudhatma kataham iti manyatin. Diese Geisteshaltung, den Ort, der zeitweilig ist und voller Leid ist, in ein Paradies umzuwandeln, wird in der Bhagavad Gita so charakterisiert. Die verwirrte Seele hält sich unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen für den Ausführenden von Handlungen, die doch in Wirklichkeit von der Natur ausgeübt wird. In der materiellen Natur ist ein Plan eingearbeitet, nämlich die Gottabgewandten zu bestrafen. Obgleich diese Gottabgewandten, Dämonen, sich ständig abmühen, um ihr Dasein angenehm zu gestalten, werden sie direkt angegriffen von der Göttin Durga, die mit 10 Händen ausgestattet ist, in denen es unterschiedliche Waffen gibt, die einzig und allein den Zweck verfolgen, diese Gottabgewandten zu bestrafen. Diese Durga wird getragen von ihrem Löwen oder den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit. Jeder rackert sich sehr stark ab, um die Erscheinungsweisen von Leidenschaft und Unwissenheit in den Griff zu bekommen und die materielle Natur zu bezwingen. Doch am Ende wird jeder durch die Gesetze der Natur aufgerieben. Es gibt einen Fluss, den man als Vaitarani kennt, der zwischen der materiellen und der spirituellen Welt fließt. Und man muss diesen Fluss überqueren, um die andere Seite, die spirituelle Welt, zu erreichen. Das ist eine äußerst schwierige Aufgabe. Der Herr drückt das in der Bhagavad Gita so aus: Daivishesha Gunamayi Mama Maya Duryajaya. Diese göttliche Energie von mir, die aus den drei Erscheinungsweisen besteht, ist sehr schwierig zu überwinden. Das Wort, das gleiche Wort Duryajaya, was sehr schwierig bedeutet, wird auch hier verwandt. Niemand kann die zwingenden Gesetze der materiellen Natur überwinden, es sei denn, er hat die Barmherzigkeit des höchsten Herrn. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt der wichtige Teil, auf den ich mich in der Vorlesung beziehen möchte, obwohl alle Materialisten alles versuchen, um glücklich zu werden, werden sie in ihren Plänen, werden ihre Pläne vereitelt in der materiellen Welt. Deswegen werden sie hier als Vimuda, erstklassige Narren, bezeichnet. Prahlad Maharaj nun war überhaupt nicht unglücklich. Denn obwohl er in der materiellen Welt war, war er voller Krishna-Bewusstsein. Diejenigen, die wirklich im Krishna-Bewusstsein verankert sind und den Herrn versuchen zu dienen, sind nicht unglücklich. Während jemand, der also gar keine Verwirklichung hat im Krishna-Bewusstsein, sich abrackert in seinem Dasein und nicht nur narrenhaft ist, sondern wirklich sehr unglücklich. Prahlad Maharaj war auf der einen Seite glücklich, aber auf der anderen Seite unglücklich. Was ihn persönlich betraf, erfuhr das Glück und die transzendentale Glückseligkeit, weil er ja Krishna bewusst war. Gleichzeitig jedoch fühlte er in seinem Herzen großes Unglück und bedauerte die Narren und Schurken, die so viel ausführliche Pläne machen, glücklich in der materiellen Welt zu sein.
Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pachadine Nirvishesha Shunyavadi Paskajade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Hier wird die Gesinnung eines Gottgeweihten, eines Devotees von Krishna beschrieben. Er ist auf der einen Seite sehr glücklich, was sein eigenes Leben betrifft, aber denkt mit einem tiefen Gefühl der Empathie, des Mitgefühls an ein großes Problem, was die meisten Menschen in der materiellen Welt haben. Dieses Problem ist das kategorische Problem und ich möchte gerne darüber sprechen. Die Menschen versuchen in der Welt Lösung zu finden für materielle Probleme. Zum Beispiel Krankheit. Man versucht mit einem großen Forschungsapparat die Krankheiten irgendwie in den Griff zu bekommen und hat wirklich erstaunliche Errungenschaften gemacht, um unterschiedliche Krankheiten zu machen. Jetzt ist die große Herausforderung des Menschen im 20. Jahrhundert irgendwie den Krebs und die Ausbreitung des Krebses einzudämmen. Aber ganz gleich, was in der Geschichte unternommen
wurde, und damit meine ich der modernen Zeit, um die Krankheit einzudämmen. Krankheiten verdoppeln, verdreifachen und vermehren sich, sodass die WHO, die World Health Organization, das ist so eine Schirmorganisation, die sich um die Gesundheit des Menschen in globaler Hinsicht Gedanken macht. Obwohl wirklich viel versucht wird und Milliarden und Billionen von Euros in dieses Gesundheitswesen einfließt, breiten sich die Krankheiten immer mehr aus und der Mensch ist kränker als es gibt mehr Krankheiten als je zuvor. Denn es wird beschrieben, die materielle Natur ist ein Ort, wo es Geburt, Alter, Krankheit und Tod einfach gibt. Das kann man nicht auslöschen. Es ist genauso wie im Wasser, da wird man nass. Du kannst tun, was du willst. Du kannst einen super trockenen Stein erfinden. Auch der wird nass, wenn er ins Wasser kommt. Wenn der Stein trocken sein müsste, dann dürfte er nicht im Wasser sein. So ist es auch mit Gesundheit oder Glück. Wenn man an einem Ort, wo Krankheit, Alter und Tod ist, versucht, unsterblich zu werden, macht man einen Fehler. Man müsste die Unsterblichkeit in einer anderen Kategorie, an einem anderen Ort suchen. Srila Prabhupada hat dazu sehr weise Vergleiche gesagt. Er sprach von einem Menschen, der versucht, im materiellen Leben, mit materiellen Mitteln glücklich zu werden. Er sagt, das ist, als würde man aus der Bratpfanne ins Feuer springen. Es wird heiß bleiben, weil man eben in der gleichen Kategorie bleibt. Oder man würde eine schwere Last, die einem auf der Schulter drückt, versuchen zu lösen, indem man es auf eine andere Schulter tut. Die Last ist die gleiche. Man hat keinen kategorischen Wandel gemacht. Am Anfang meines Krishna-Bewusstseins hörte ich einmal eine tolle Geschichte, ein Vergleich von jemandem, der versucht, in einer Kategorie, wo man nicht glücklich werden kann, glücklich zu werden. Es war von einem, das kennen wir hier, glaube ich, nicht in der Schweiz oder auch in Deutschland nicht. Es gibt in Indien, ich nenne es jetzt einfach mal englisch, Boat Pullers, also Leute, die Boote ziehen. Das sind Lastkähne, die sind am Ufer des Flusses, diese Boat Puller, und ziehen jetzt die Lastkähne, die in dem Fluss sind, flussaufwärts. Und so transportieren sie Lebensmittel und Möbel und was immer da reingetan wird, Kühe auch. So, es gab einmal einen Bootpuller, der war sehr arm und der hat jeden Morgen so einen schweren Lastkahn genommen und versucht mit aller Kraft den Fluss aufwärts zu ziehen. Der Boden des Ufers war von spitzen Steinen übersät und so hatte er blutige Füße. Er war so arm, dass er sich kein ordentliches Schuhzeug leisten konnte von Northfolk oder so. Und hat sich versucht zu behelfen, indem er Lappen um die Füße geschlungen hat. Aber die Füße und seine Muskulatur wurden also fürchterlich beansprucht. Oft war es auch so, dass Kollegen von ihm, die den gleichen Beruf hatten, von dem reißenden Fluss einfach in den Fluss gezogen wurden und ertrunken, weil sie einfach nicht mehr den Lastkahn ziehen konnten und so schwach waren. Die hatten ja auch gar nichts Gutes zu essen, außer so ein Kichererbsenbrei am Morgen. Also dieser eine Lastkanzia, war sehr religiös und betete zu Vishnu. Oh mein Herr, bitte, bitte, erweise mir deine Barmherzigkeit. Und betete so inbrünstig, dass der Herr eines Tages vor ihm erschien und fragte, was möchtest du? Ich gebe dir alles, was du möchtest und brauchst. Und der Lastkranzier, der dieses Problem der meisten, was die meisten von uns haben, auch hatte, der dachte in der gleichen Kategorie. Ja, also könntest du vielleicht das Ufer, was von diesen spitzen Steinen übersät wird, mit samtenen Kissen auslegen, so dass ich nicht so Fußprobleme habe. Ist das alles? Fragte Vishnu. Ja, sagte der Lastkranzier. Das würde mir wahnsinnig helfen. Er kam nicht auf die Idee zu sagen, ja, ich kann die Kategorie wechseln. Ich kann was ganz anderes machen als Lastkran ziehen. Ich kann was ganz anderes tun, als die Last von einer Schulter zur anderen wechseln. Ich kann einfach ein freies Leben führen. So gab ihm Vishnu traurig diese Segnung. Er wurde nicht sehr alt. Irgendwann, als er älter war, hatte er zwar seidene Kissen und jeder beneidete ihn, außer ein Sadhu, der einfach für ihn jeden Tag betete, dass er vernünftiger würde. Und dann wurde er eines Tages, als er nicht mehr den Lastkran so richtig ziehen konnte, von dem Lastkran nach hinten in die gezogen und von dem reißenden Floss verschlungen. So. In der europäischen Zivilisation gibt es ein Beispiel für einen Weisen, der auf erstaunliche und ich meine auf herausfordernde Art und Weise die Kategorie wechselte. Und ich möchte seine Erkenntnisse mit der Erkenntnis einer großen Seele in der östlichen Tradition vergleichen. Sokrates, der berühmte abendländische Denker. Man sagt auch von ihm, er sei der Vater des Denkens. Ihm war das klar, dass man glücklich werden könnte und seinen Lebenszweck erfüllen könnte, nicht indem man einfach im materiellen Leben einfach nur sich abrackert und versucht, das irgendwie einzurichten, dass man hier glücklich werden kann, sondern er verstand wirklich, dass es eine Wahrheit gab, eine absolute Wahrheit, die über allen relativen Werten stand. Und er sehnte sich danach, direkt und ohne Hindernisse diese Wahrheit zu erkennen und mit ihr in einen Austausch zu treten. Ganz kurz für die Menschen, die ist eine schöne Geschichte, das hört man eigentlich immer gerne. Ich glaube, die meisten von euch kennen sie. Sokrates hat sich gegen die Werte der alten griechischen Zivilisation gestellt, die auf politische Hegemonie im Mittelmeerbereich aus war. Also die wollten so wie die Amerikaner alles kontrollieren und wirtschaftlichen Fortschritt machen. Einmal fand ihn ein Schüler, und nur um Sokrates' Einstellung zu skizzieren, vor einem Hauswarenladen und wunderte sich. Sokrates schaute mit allergrößtem Interesse in die Auslagen hinein und sagte, Sokrates, ich dachte, du bist über diese Dinge erhaben und wünschst dir jetzt nicht tolle Steintöpfe und Löffel und die neuesten Erfindungen, die Küchenmaschinen aus Griechenland. Und Sokrates sagte, ne, ich genieße es einfach so sehr zu sehen, all die Dinge, die ich nicht brauche. Also er hatte sich radikal abgewandt von den materialistischen Werten seiner Zeit. Bei uns sind das jetzt iPhones und also nicht Steintöpfe und tolle Löffel mit Spinneffekt, sondern was iPhones, was findet man so im Leben eines normalen, diese Dinger, die kleinen Monster, was noch, tolle Kleidungsstücke, Dekoration, angenehme Partnerschaften, Unterhaltung, Romane und so weiter. So, das ist so schön, all die Dinge zu sehen, dass man die nicht mehr braucht. So, er gewann viele Anhänger unter Jugendlichen. Er war fast nur so eine kleine Hare Krishna Bewegung, also nur nicht mit, also so eine alternative Bewegung. Und die Fürsten der damaligen Zeit empfanden ihn als einen Dorn im zarten Gesäß der athenischen Gesellschaft und haben ihn schließlich vors Gericht gestellt, ihn unfair, völlig unfair verurteilt und ihm schließlich die Todesstrafe angehängt. Nun, Platon, einer seiner Schüler, besuchte ihn in den letzten Tagen im Gefängnis und war sehr erstaunt darüber, dass Sokrates sehr zufrieden war. Es war ein paar Tage vor seinem unvermeidlichen Tod und völlig ungestört. Ich weiß nicht, seid ihr schon mal verurteilt worden zu einer Todesstrafe und dann irgendwie da rausgekommen? Also stellt euch das mal vor, ihr habt nur noch ein paar Tage zu leben und dann ein schmerzhafter Tod erwartet euch. Da dreht jeder durch und muss Beruhigungsmittel nehmen, Klosterfrau Melissengeist oder so. Platon war sehr überrascht, den Sokrates ganz zufrieden und in sich ruhend zu sehen und fragte ihn, warum er so gelassen war. Sokrates antwortete, ich habe mir das hier notiert, der Philosoph fürchtet sich nicht vor dem Tod. Ganz im Gegenteil, er fürchtet sich vor dem Leben. Der Philosoph ist sich der Begrenzung seines Körpers bewusst und ist sich müde. Wird es müde. Er möchte frei mit der Wahrheit in Beziehung treten. Der Körper muss immer gesäubert werden. Er muss immer gespeist werden. Und in Athen gibt es etwas intensivere Temperaturen. Er muss immer gekühlt werden, der Körper. Und dann gibt es so viele Dränge im Körper, die das Denken herunterziehen. Deswegen versucht er nicht, Glück zu finden in dem materiellen Leben. Nicht? Wie hier wie bei Prahlad Maharaj. Wie belebt man denn dieses müde Gerät hier wahrscheinlich, oder? Nein, ja. Es ist so ähnlich wie Prahlad Maharaj, der sagt, also ich mache mir Sorgen nur für die Narren, die ausführliche Pläne machen, um materielles Glück zu erlangen. Voller Liebe denke ich an diese Menschen. Versteht ihr diesen Govinda? Das ist jetzt ein totaler Paradigmawechsel. Der Philosoph denkt, so sagt Sokrates, ja, die versuchen etwas, was von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Und die versuchen das immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Deswegen mache ich mir Sorgen um diese Menschen. Da sagt Sokrates sagt etwas, was auch im Bhagavatam sagt. Er sagt, Menschen, denen es völlig mangelt am Atma-Tattva, Atma-Tattva ist nicht nur ein Name in der Schweiz von einem Devotee, Atma-Tattva ist Wissen von der Seele. Nicht? Menschen, die überhaupt kein Wissen von der Seele haben, stellen niemals Fragen, wie sie die Probleme des Lebens nachhaltig lösen können, weil sie zu angehaftet sind an fallible, also fehlbare Soldaten wie den Körper, die Kinder und die Frau. Obwohl sie eigentlich ausreichend viel Erfahrung gemacht haben, können sie einfach nicht sehen, dass sie zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie auf der materiellen Ebene bleiben. Nun, Sokrates nun sah, dass er bald die Möglichkeit hatte, von den Grenzen des Körpers frei zu sein und dann sich direkt mit dem, was jenseits ist, der Wahrheit, die jenseits ist, auseinanderzusetzen. Und er war glücklich darüber. Er freute sich darauf. Nun möchte ich fragen, ja, mit dieser Einstellung hätte er doch gleichweg Selbstmord machen können. Warum hat er das denn so lange ausgehalten, wenn er nicht dachte, dass das ein Ort des Glücks ist und dass die Wahrheit in einer anderen Dimension das Glück geben würde. Ja, so einfach ist das nicht. Sokrates wusste, dass die Seele eine gewisse Zeit hatte, in der sie gefangen sein musste in der Materie, um etwas zu lernen. Und er wusste, dass jemand, der wirklich einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat und deswegen in der materiellen Welt gelandet ist, der wartet geduldig darauf, bis diese Zeit zu Ende kommt, diese Lehrzeit, und einem Ende entgegenkommt und er dann befreit werden kann. Er ist sozusagen wie ein guter Gefangener, wenn es solche Menschen gibt, der also erkennt, ich hab wirklich was gemacht und ich muss jetzt diese Periode hier absitzen, aber danach bin ich frei. Der wird sich nicht selber umbringen, sondern der wird etwas tun, um wirklich frei zu werden. Selbstmord zu machen ist keine Lösung. Das verlagert das Problem auf ein nächstes Leben. Das war Sokrates bekannt. Platon fragte ihn dann, was sollen wir denn mit dir machen, wenn du gestorben bist? Und Sokrates sagt, zunächst einmal müsst ihr mich fangen und mich kriegen. Dann könnt ihr euch überlegen, was ihr mit mir machen sollt. Das war für Prabhupada ein Lieblingssatz von Sokrates. First of all, catch me, then speak of burying me. Zunächst einmal, fang mich, bevor du mich begraben willst, begräbst oder kremierst oder irgend sowas. Nicht? Sokrates war klar, ich bin eine unsterbliche Seele, ich bin völlig spirituell, kategorisch anders als dieser Körper, der geboren wird und jede Minute eigentlich sich verändert und dann vernichtet wird. Ich bin ganz anders und ich habe ein unabhängiges Leben. Sokrates sagt, es ist sehr interessant, der Philosoph fürchtet nicht den Tod, sondern das Leben, nämlich dass er seine Orientierung verliert im Leben. Ein Devoti Krishnas fürchtet nicht den Tod, aber auch nicht das Leben. Und es gibt hier ein gutes Beispiel von Vritasura. Ich werde Syamananda jetzt mal bitten, mir den 6. Kanto 11. Kapitel Text 27 zu finden. 6, 11, 27. Vritasura war eine sehr interessante Persönlichkeit. Er war eigentlich eine erleuchtete Seele, die verurteilt wurde, eine Geburt als Dämon zu führen. Und er fühlte sich sehr uncomfortable in diesem Körper. Aufgrund besonderer Umstände sah sich, das war eine Verkettung von Umständen, die dazu führte, dass er und seine Heerscharen in einem tödlichen Konflikt mit Indra auf einem Schlachtfeld waren. Indra, dem Herrscher des Universums. Und es war klar, es würde ein Kampf zwischen den beiden geben, zwischen Indra und Vritasura, bis aufs Blut. Also einer der beiden würde tot sein nach dem Kampf. Vritasura nun kämpfte diesen Kampf heldenhaft und gewann die Überhand über Indra. Aber dann sprach er plötzlich zu Indra. Indra wollte aufgeben zu kämpfen. Der sah wie ein Boxer, der gegen Muhammad Ali antreten musste und völlig zusammengeschossen wurde. Der dann auf dem Schemel sitzt in der Ecke und überhaupt nicht mehr aufstehen will. Und er soll Muhammad Ali besiegen, der ist so und so der Bessere. Es gab viele dieser Boxer in der Karriere von Muhammad Ali. Ali war einfach der größte Boxer aller Zeiten. Und wenn man so versohlt wird im Ring, das muss schrecklich sein. So, Indra saß so da, hatte überhaupt keine Motivation, weiter zu kämpfen. Und dann kam Vritasura und sagte, kämpfe und töte mich endlich. Ich möchte nicht mehr in der materiellen Welt sein. Ich möchte gehen von hier. Und es ist der Wunsch unseres Herrn, dass du, Gott zugewandter, mich, den Führer der Gottabgewandten, der Asuras, tötet. Nun mach das endlich. Und ich werde dir gleich sagen, wie du das tun kannst. Du musst den von Narayan gegebenen Donnerkeil verwenden. Du hast überhaupt kein Vertrauen in Narayan. Er hat gesagt, nur mit dieser Waffe kann ich getötet werden. Und du benutzt all deine anderen Waffen, die sonst so gut funktionieren, aber keine Chance gegen mich haben. Hab doch endlich Vertrauen in den Herrn. Was ist los mit dir, du Schwacher? Indra schluckte trocken und setzte sich wieder auf Airavata und griff wieder Vritasura an. Und Vritasura lachte nur und schlug den gewaltigen Schlachtelefanten von Airavata so stark rüber, dass der dahin flog mit Indra. Und wieder lagen sie auf dem Boden und sagen, keine Chance. Dann sagte Vritasura, jetzt nehm endlich die göttliche Waffe. Hab ein bisschen Vertrauen. Und Indra, der so ausgeschimpft wurde, nahm die Waffe und trennte Vritasura einen Arm ab. Da lachte Vritasura nur, warf sich auf den Boden und verschluckte Indra mit seinem Elefanten. Dann dachte er, mit dem ist nichts anzufangen, mit dem Indra. Und nahm sein Bewusstsein aus dieser Welt zurück und konzentrierte sich auf den kategorischen Wechsel. Er dachte jetzt an den höchsten Herrn, er betete zu ihm mit diesen tollen Gebeten, die ich euch gleich vorlesen möchte, kann ich jetzt bitte zurückgehen zu dir. Er sagte, wollt ihr eines der Gebete hören von Vritasura? Warum? Sehr schön, sehr rührend. Oh mein Herr, mein einziger Meister, ich bin dazu verurteilt, durch diese materielle Welt zu gehen, aufgrund meines Karmas. Alles, was ich hier tun kann, ist eine Freundschaft aufzubauen mit deinen frommen und erleuchteten Devotees. Weil ich verurteilt bin von der materiellen Energie, bin ich weiterhin angehaftet an meinen Körper, an meine Frau, die Kinder, mein Zuhause und so weiter. Aber ich will nicht mehr angehaftet sein an diese materielle Natur. Bitte, gib mir die Erlaubnis, dass mein Geist und mein Bewusstsein und alles, was ich habe, endlich nur noch an dir hängt. Das war Vritasuras tolles Gebet. Und dann betete er noch weiter. Sofort. Und das ist das schönste Gebet. Aham Haritava Padaika Mula Dasanudaso Bhavitasmi Buya Manas Maritasu Pategunangste Grinitava Karma Karotikaya. O mein Herr, höchste Persönlichkeit Gottes, werde ich wieder ein Diener werden dürfen von deinen ewigen Dienern, die nur Zuflucht finden bei deinen Lotusfüßen. O Herr meines Lebens, ich wünsche mir so sehr, der Diener deiner Devotees zu werden, sodass meine Gedanken immer an deine transzendentalen Eigenschaften denken können. Meine Worte dich und deine Herrlichkeiten lobpreisen und mein Körper immer beschäftigt ist im Dienst von dir. Er wünscht sich also, es ist ein sehr schönes Gebet für Devotees, die den kategorischen Wechsel vollziehen möchten, die aus dem materiellen Bereich in den spirituellen kommen wollen. Wann kann ich wieder da sein? Wann kann ich ganz da sein mit meinen Gedanken, mit meinen Worten und mit meinen Tätigkeiten, mit meinem Körper? Wann ist dieser Augenblick gekommen? Und so hat Vritasura dann sich in Trance versetzt, sein Körper ist steif geworden in diesem Samadhi, das ist ein typisches Beiprodukt von Samadhi. Das sah man auch bei Chaitanya Mahaprabhu oft, wenn der in diesen Zustand kam, dann wurde sein Körper ganz steif, wie ein Stock, so wird es beschrieben. Und er gab dann den Körper auf. In diesem Augenblick brach Indra aus dem Magen und dem Unterleib von Vritasura hervor, nahm den Donnerkeil von Narayan und zündete ihn mit den Mantren und versuchte Vritasura, der friedlich da lag, zu köpfen. Aber die Waffe prallte ab, weil er in Samadhi war, weil er vertieft war in Krishna. Und das war sozusagen das Gegengift. Es brauchte 100 Jahre in der Zeitrechnung von Indra, bis er schließlich den Kopf abgekriegt hat, um zu zeigen, ich bin der Sieger in diesem Kampf. Aber Indra wusste, er ist der große Verlierer, weil er in der gleichen Kategorie geblieben war. Noch immer im materiellen Leben. Noch immer damit beschäftigt, etwas zu versuchen, glücklich hier in dieser Welt zu werden, die ein Ort ist, die nicht so eingerichtet ist. So, die Devotees haben keine Angst vom Sterben, aber anders als Sokrates fürchten sie sich nicht vor dem Leben. Das Leben in der materiellen Welt kann für einen Devotee sehr glücklich sein, wenn er lebt wie eine Seele. Wenn der Gottgeweihte lebt wie ein Körper, als sei er der Körper, also Satchinanda Swami heißt dieser Körper zum Beispiel, sich identifiziert mit einem Ego. Ich bin ein Swami. Ich habe eine Hare Krishna Haarfrisur und so weiter. Pläne macht, damit er selber prominent wird, ein bisschen Glück hat, zumindest mal beim Schwimmen, nicht? Mit einem tollen mit einem Ruderboot und so weiter. Nicht solange dieser kategorische Wechsel nicht vollzogen ist, muss Satchinanda Swami unglücklich sein. Nur wenn man den kategorischen Wechsel vollzieht und wie eine Seele in dieser Welt lebt, dann ist man auf der spirituellen Ebene und das heißt Vishvam Purnam Sukhayate. Dann sieht man überall Glück. Vishvam heißt das Universum, Purnam heißt voll und Sukhayati heißt voller Glück. Aber man kann nicht sagen, ich bin eingetreten in das Krishna-Bewusstsein und gleichzeitig weiter auf der materiellen Ebene und der materiellen Illusion machen und dann erwarten, glücklich zu werden. Dann wird man das Gleiche, dass man ein spirituelles Ego haben oder spirituellen Narzissmus betreiben und nicht glücklich werden. Ganz gleich, was man versucht. In den Partnerschaften, in den Berufsleben, in den ausführlichen Arrangierungen Urlaub zu machen oder irgendwie die geeigneten Filme sich anzuschauen. Das reicht nicht aus, weil es in der gleichen Kategorie geblieben ist. Nicht? Nun, wie sagt denn jemand, der anfängt, diesen Punkt zu verstehen? Ich muss die Kategorie wechseln. Der also nicht mehr die eine Last von der linken Schulter zur rechten Schulter bringt oder nicht von der Bratpfanne ins Feuer springt. Was ist denn die, wie denkt denn so einer? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati hat einen tollen Aufsatz dafür geschrieben, den ich bei Kadamba Kanana Maharaj in einem tollen Arbeitsmaterial gesehen habe, für einen Vortrag. Shraddha hieß der. Die Stimme der erwachten Seele klingt so: Oh, mein Körper und mein Geist. So lange habe ich daran geglaubt, dass ich identisch mit euch beiden bin und dass unsere Interessen die gleichen sind. Doch nun habe ich herausgefunden, dass ich wirklich und kategorisch verschieden von euch bin. Ich weigere mich deswegen, weiterhin ein Sklave meiner sinnlichen Neigung zu bleiben und ein Sklave meines Geistes zu bleiben. Das ist toll, es ist wesentlich mehr, aber ich will das zusammenfassen, um zu meinem eigentlichen Punkt zu kommen. Und wie sieht denn jetzt mal nur, dass man sich theoretisch damit beschäftigt, das erwachte Seelenleben aus? Hat irgendjemand von euch eine Vermutung, was das heißt, auf der Ebene der Seele zu handeln und nicht mehr auf der Ebene des Körpers und des Geistes? Bestimmt habt ihr euch darüber Gedanken gemacht. Ja, ich verstehe nicht Sanskrit. Ja. Krishnamurti sagt, ich sage es für die Kassetten oder wie nennt man das, MP3 Aufzeichnung, hörende Nachwelt, sagt, also man muss von den Upadis freilassen, also diesen Identifikationen und den Etiketten, die man sich gibt. Und man muss einfach sagen, ja, ich bin Seele. Ja, das ist jetzt eine Sache. Du hast, glaube ich, etwas gesagt. Sei mir nicht böse, Krishnamurti, natürlich ist es richtig, aber es geht mir darum, zu den Devotees einen neuen Punkt zu machen. Ja, erst einmal möchte ich sagen, das ist die Negation. Okay, ich bin nicht all das. Aber Leben kann nicht nur, das wirkliche Leben fängt an, wenn man ein positives Ja entdeckt hat. Und so weiter. Negation wird viel versucht im Krishna-Bewusstsein. Man sagt, ich bin nicht der Körper. Das ist ganz und gar richtig. Aber wenn es nicht verwirklicht ist, bleibt es nur ein Konzept, ein Lehrsatz. Und eine Negation, allein mit einer Negation zu leben, wird uns nicht helfen, weil wir so verstrickt sind, Kali-Yoga und spirituell nicht sehr qualifiziert. Wir müssen einen Halt finden auf der spirituellen Ebene, um ein Seelenleben zu führen. Das ist sehr, sehr wichtig, was du sagst. Aber meine Frage ist jetzt, was bist du nicht? Es ist nicht, was bist du nicht, sondern was bist du und weiter. Was machst du denn in dieser Identität jetzt schon? Oder mit diesem Verständnis? Ich nehme Zuflucht. Mhm. Vertrauen. Mhm. Danke. Sehr gute Antwort. Auch der erste Teil war glänzend. Also glänzend. Was heißt Seelenleben praktisch? Ich meine auch praktisch für dich. Wir wollen jetzt nicht mehr Konzepte hören. Ja. Kirtan zu machen. Lobpreisen. Krishna lobpreisen. Was heißt das für dich? Das sagt Professor Weber immer. Professor Weber hat einen tollen Artikel geschrieben über das Chanten. Und er sagt, er kam auf das Chanten rauf, er sah Witwen in Indien, denen geht es sehr schlecht. Fragt mal unseren Devotees, die im Braj Care arbeitet, was Witwendasein im Indien bedeutet. Das sind die Ausgestoßenen der Gesellschaft. Und die machen immer Kirtan, 6 Stunden am Tag. Und Professor Weber kam einmal zu so einem Witwenashram und fragte, was ist für euch das Singen? Und die sagten, wir sind im Paradies, wenn wir singen. Also sie sagten das auf indische Weise, wir sind in Vaikuntha, ohne Angst. Nicht? Wir sind dann da. Wir haben den kategorischen Wechsel vollzogen, um bei dieser Ausdrucksweise zu bleiben. Aha, Seelenleben. Ja, Madhumati, du wolltest etwas sagen. Man verurteilt andere nicht mehr, sondern man ist sehr wohlwollend anderen gegenüber. Mhm. Shyamananda, was hattest du für einen Gedanken?
Man ist verbunden mit Krishna und weiß genau, was Krishna möchte und man tut dann was.
Man ist verbunden mit Krishna, man weiß einfach, was Krishna will, im Gegensatz zu was der Geist will und man tut das dann einfach. Ja, man, das habe ich mir auch in meinen Notizen aufgeschrieben. Also, dass man das Ego wirklich, dass man was anderes tut als der Plan, den eigenen Plan. Dass man versucht herauszufinden, was Krishnas Plan. Wie machst du denn das? Es sind wichtige Fragen. Also, ich bin mir sicher, du weißt es. Also, du tust es irgendwie rausfinden.
Zu bewältigen, was auf mich zukommt. Nicht einen eigenen Plan auszuführen, sondern was auf mich zukommt, als Krishnas Plan.
Far out. Also wenn Shyamananda nicht genau weiß, was jetzt Krishnas Plan ist, weil er nicht direkt die Stimme Krishnas hört, dann versucht er, das anzunehmen, was zunächst einmal zu ihm kommt. Das ist ein sehr, sehr tiefes Prinzip. Ja, dass man denkt, das hat Krishna mir jetzt als Lektion gegeben. Jetzt mache ich das mal, was direkt vor mir ist. Wow, da möchte ich mich nochmal mit dir über unterhalten, um da tiefer reinzugehen, weil das ist eine sehr anspruchsvolle Praxis. Jetzt, das wird in Schriften auch gesagt. Noch, was heißt Seelenleben? Hari Prasad, what is soul life for you? Sorry. Hari Prasad ist ein Philosoph aus New York. Also die sind unglaublich gut, diese Philosophen. Ja.
Knowing
like servants of Krishna and trying to listen for the voice of Krishna that can guide you and see where his hand is in everything that is being arranged for you, and to offer yourself in loving service with your full heart increasingly.
Ja, 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 also eine Zusammenfassung des Gesagten. Man akzeptiert jetzt erstmal, ich bin eine ewige Seele, und man handelt dann nach Krishnas Plan und nimmt an, was Krishna versucht, die Hand Gottes in allem zu sehen, und dann sich selber auch zu offerieren, sagt er, to offer yourself as a in loving service, mit einem liebenden Dienst. Mhm. Ja. Ja, schön, also was ihr so zusammentragt, wirklich schön. Und macht ihr das täglich? Also seid ihr mal leben oder seid ihr mal tot? Wie macht das? Mal 50% leben und 50% tot sein? Oder wie geht ihr damit um, mit dieser Thematik? Versteht ihr, es geht um den kategorischen Wechsel des ganz anderen Lebens. Ne? Also das ist, versteht ihr diesen, was mit Kategor? You have to jump the wall. Ihr müsst über die Mauer springen. Nicht? In einen anderen Bereich. Also ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, sonst würde ich nicht so kühne Worte sagen, früh vom Frühstück. Wie sieht Seelenleben aus? Mein Punkt war, solange wir noch so tun, als wären wir der Körper und der Geist, was übrigens 80% der Hare Krishnas total machen, den größten Teil ihrer Zeit jedenfalls, wird man nicht den Wechsel haben. Da wird das Chanten abgelenkt sein. Man wird leicht im Ego gestört sein, wenn das nicht so läuft. Man ist unzufrieden. Man spürt einfach diese nagende Sehnsucht, die noch nicht erfüllt ist, und so weiter und so fort. So normales, materielles, also sagen wir mal so spirituell übertünchtes, materielles Leben. Das erste ist einfach, du musst verstehen, wer du bist. So fängt alles an. Prabhupada sagte, Krishna-Bewusstsein fängt da an, wo man versteht, ich bin die Seele und nicht der Körper. Und dann muss man verstehen, der Körper ist angebunden an die materiellen Naturgesetze, die Seele ist angebunden an eine andere Wirklichkeit. Und man soll dann in diese Wirklichkeit Einlass finden. Dazu ist grundsätzlich, die Seele ist ontologisch so gemacht, dass die zufrieden ist, wenn sie Krishna zufriedenstellt. Wie die Hand. Die Hand kann nur genährt werden, wenn sie die Speise in den Magen hineingibt. Wenn die Hand versucht, getrennt vom Körper sich die Speise zum Beispiel einzuverleiben oder einzuhändeln, nicht? Dann wird das nicht gehen. Das muss über den Magen gehen. So sind wir auch in unserer Zufriedenstellung erst dann erfolgreich. Wir werden erst dann erfolgreich zufrieden werden, wenn wir in den Kreis treten und Krishna zufriedenstellen. Da kommt durch Krishnas Zufriedenstellung diese Glückseligkeit und auch Glückseligkeit und Ekstase zustande, die dann geschieht, wenn jemand aufwacht zum spirituellen Leben. So, wir müssen das als Devotees verstehen. Die Menschen, die in Unwissenheit sind, versuchen zu genießen, indem sie in der materiellen Kategorie bleiben und da nur Umstellung machen, das Möbilar umstellen und so weiter. Aber so tun sie nur die Probleme verschieben, die kommen in jedem Fall. Der Devotee muss sehen, dass er auf der spirituellen Ebene, der Seelenebene handelt. Und die Seele hat drei Wünsche. Und ich glaube, jeder von euch hat diese Wünsche schon mal gespürt. Man will Krishna treffen. Man will Krishna dienen. Und die Seele will Krishna erfreuen. Das sind so die drei Wünsche, die ganz, da sind natürlich, gehen tausende von anderen Wünschen aus. Ich weiß, einmal haben wir in der Kindervorlesung im Dharma-Schloss gefragt, die Kinder, was würdet ihr euch von Krishna wünschen, wenn er direkt vor sich steht? Und da hat Sita, eine kleine Sita ist da, hat gesagt, ich würde Krishna fragen, ob ich ihn schmücken darf. Nicht? Das ist ein Seelenwunsch. Nicht? Kann ich Krishna zufriedenstellen? Ich möchte etwas für Krishna tun. Ich möchte euch zum Schluss vom Froschexperiment erzählen. Man hat einmal ein Froschparadies geschaffen mit Sandinsel, tollen Wasser, darum Liegestühle hat man auf der Insel gemacht, sieht so ein bisschen tropisch gestylt. Und der Frosch lebte in diesem Froschparadies, da war Schilf und Lotusblumen und alles, es genug zu essen, es gab, hätte nichts Schöneres geben können. Nun hat man, dieses Paradies war aufgesetzt auf eine Wärmevorrichtung und das hat man dann langsam heißer gemacht und heißer und heißer. Und als der Frosch so, wie soll ich mich ausdrücken, merkte, es wird heiß auf seiner Insel, hat er gesagt, zur Erfrischung gehe ich mal in den See hinein. Aber dieser kleine Tümpel, der da war, wurde auch heiß und fing an zu brodeln. Ach, zu heiß hier drin. Dann ging der Frosch wieder auf die Insel und versuchte sich auf den Liegestuhl und den schattigen Schirm aufzuspannen. Auch das gelang nicht, weil es heißer und heißer wurde. Nun, anstatt dass der Frosch einfach aus diesem falschen Paradies, dieser Folterkammer raussprang, ist er einfach nur hin und her gegangen zwischen Insel und Teich. Insel und Teich. Er hat nicht den kategorischen Wandel gemacht und wurde dann irgendwann einmal zu Forschungszwecken getötet. Nicht so. So soll es uns nicht gehen im spirituellen Leben. Wir sollen oder wollen uns ernsthafte Gedanken machen, wie wir aufwachen können in der Seelenkategorie. Und das geschieht hauptsächlich durch das Hören von dem transzendentalen Klang im Kirtan und durch das Bhagavatam und ja und das Chanten, das aufrichtige Chanten im Kirtan. Fand ich so schön von den Witwen. Wenn wir chanten, sind wir in Vaikuntha. Wir sind aus dem Topf raus. Und das ist etwas, was ich euch allen wünsche, die Konzentration und die Aufmerksamkeit, sodass ihr in der Lage seid, den kategorischen Wechsel in eurem Leben nicht nur theoretisch mit dem unglaublich guten philosophischen Verständnis eines Devotees zu vollziehen, sondern praktisch und so wirklich, wirklich glücklich werdet, dass ihr glückliche Devotees seid, die Tränen der Liebe haben und vor Begeisterung rufen, das ist viel besser, als ich mir vorgestellt habe, das Krishna-Bewusstsein. Nicht? Also, und das dann begeistert mit anderen teilen, das ist so gut, also ich erfahre das, ich bin da. Das wünsche ich euch für dieses Summercamp und natürlich für all die Tage, die darauf folgen. Man kann das ja jetzt hier mal proben, einfach so Seelenleben machen. Kann man hier machen von morgens bis abends. Ist keine. Zwischendurch muss man allerdings schlafen. Hare Krishna. Ich habe es heute gesehen, als plötzlich manche Devotees, die Seele tanzt auch gerne und ist voller Freude. So wenn man beim Kirtan manchmal so einfach so in den Habitus, so man läuft einen Meter nach vorne und läuft einen Meter zurück, das ist ein sozial akzeptabler Tanzstil bei uns. Aber man kann auch diesen einen Meter mit Freude erfüllen. Ich tanze jetzt für Krishnas Freude und kann versuchen, Krishna zufrieden zu stellen auf diese Weise. Und so wird der Meter eine Freudenmeile und verwandelt sich kategorisch einfach. Ne? Also das muss man wirklich sich überlegen, wie man das Seelenleben in den Einzelheiten seines Lebens hinein tut. Das ist etwas Wichtiges. Gut. Ich muss sagen, es tut mir leid, ihr habt bestimmt gemerkt, dass in der Vorlesung ein paar ganz kleine Anspielungen auf ein kompromissvolles spirituelles Leben waren. Ich meinte diese Anspielung nicht auf die Devotees in der Schweiz, weil die alle auf der spirituell erleuchteten Ebene sind. Es betrifft alle außerhalb der Schweiz. I'm sorry. Meine weiteren Vorlesungen werden völlig frei von dieser. Es war einfach die Eröffnungsvorlesung und ich wurde gebeten von der Bhakti-Retreat-Leitung höchstpersönlich, also Widerspruch war nicht möglich, die Devotees einzustimmen in dieser Eröffnungsvorlesung auf die Idee eines Retreats, nämlich zu versuchen, das wird nicht immer gelingen. Da sind Zeiten da, wo wir in unsere normale Psychologie abrutschen. Das ist auch gar kein Problem. Das ist auch wichtig zum Teil, dass wir auch diese Teile unseres unerlösten Selbst mit spirituellem Licht erfüllen können. Das wird also ein Übungsweg sein für hin und wieder mal. Aber lasst uns diese Übung umarmen, jedenfalls zur Zeit des Bhakti-Retreats und so an echte spirituelle Verwirklichung rankommen, sodass auch wir aufwachen dürfen in der Glückseligkeit und der Ekstase der spirituellen Wirklichkeit. Gut. Dann Hare Krishna. Ich denke, dass... Oh, ich bin gar nicht so spät dran. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dieser Vorlesung? Yes, Rohini Nandan? Habe ich... Thank you for this very important comment. Thank you very much. Ja, habt ihr Fragen zu diesem Thema? Yes, Hari Prasad. You seem to have a good translation there. Who's the translator? Really? Is it all right? Oh yeah, yeah. So, please, what is your question? Yes,
we need to break through the material to get to the spiritual, but we also have to be able to integrate where we're at on the material platform into the spiritual. How do you know what is a legitimate material need that we need to fill versus something that is just holding us back.
Danke. Ich übersetze die Frage mal in die deutsche Sprache. Du hast von dieser Notwendigkeit gesprochen, den Durchbruch in die spirituelle Natur zu machen, aber wir sind ja noch in der materiellen Natur und da gibt es gewisse Bedürfnisse. Wie können wir unterscheiden zwischen den legitimen Bedürfnissen auf der einen Seite und dem, was uns zurückhält? Versteht ihr? Also, wenn du auf der spirituellen Ebene handeln möchtest, dann es ist ja so, dass du noch einen Körper und einen Geist hast und manchmal verlangen die nach einer Art, nach einer Zufriedenheit. Und wenn die nicht zufriedengestellt werden, dann bereiten sie einem die allergrößten Hindernisse auf dem Weg. Die allergrößten. Kennt ihr das? Also ich kenne das, wenn ich zu wenig schlafe zum Beispiel. Oder da ist man so unkonzentriert beim Chanten und schläft dauernd ein und so weiter. Nicht? Also wo sind hier legitime Bedürfnisse, die wir zufriedenstellen müssen? Und wo ist es, dass man diese feine Grenze übergeht und einfach nur noch materielles Enjoyment hat und dann runtergezogen wird? Ich glaube, wir kennen das aus dem praktischen Umgang. Also meine Antwort darauf ist, diese Grenze ist für jeden verschieden. Und jeder Einzelne muss verstehen, was für ihn Yukta Vairagya bedeutet. Das ist ein Konzept, das heißt angemessene Entsagung. Für jemanden ist angemessene Entsagung, dass er sagt, also ich schlafe jetzt nur noch 5,5 Stunden am Tag, und denn ich möchte mehr Zeit haben für mein spirituelles Leben. Für einen anderen ist angemessene Entsagung, also ich brauche zusammengerechnet bestimmt 8 bis 9 Stunden Schlaf am Tag. Nicht? Aber mehr möchte ich dann nicht, weil ich die Zeit dann nutzen kann für mein spirituelles Leben. Also die Grenze ist da wirklich verschieden. Ich habe jetzt ein einfach einsehbares Beispiel gegeben, das Beispiel vom Schlafen, ein Bedürfnis. Wir haben ganz viele Bedürfnisse mit dem Körper, die mit dem Körper kommen. Also Bedürfnisse und mit dem Geist kommen Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Bedürfnisse, sich selber zu verwirklichen. Hier kommt jetzt das, was so schwierig, da sind sexuelle Bedürfnisse da, die mit dem Körper kommen. Da sind, sagt mal, was da alles sind. 6 Bedürfnisse habe ich einmal im vedischen Weg gezählt. Sicherheit ist ein Bedürfnis, ein Grundbedürfnis. Security. Was? Wie bitte? Essen. Ja, diese Grundbedürfnisse. Essen, schlafen. Was? Beziehungen. Der Mensch muss in Beziehung stehen. Sehr wichtig auch ist Self-Expression. Der muss, wenn der zu sehr geprägt, also gezwungen wird, in eine Form hineinzukommen, dann wird der psychologische Schwierigkeiten kriegen. Der muss sein eigenes Swadharma, sagt man dazu in Sanskrit, finden. Ja, so gibt es 6 Bedürfnisse. Und wenn man die erfüllt, Hari Prasad, so dass man fit für das spirituelle Leben ist, so ist in dieser Erfüllung
kein Widerspruch zum Seelenleben. Denn du tust es ja von der Perspektive her. Ich bin eine ewige Seele und ich will selber zu Krishna dienen. Aber da kommt natürlich, da muss man dann Acht geben, dass man nicht über die Grenze kommt. Wenn ihr euch mit dem Gedanken mehr befassen möchtet, studiert, wenn es rauskommt, das zweite Modul des vedischen Wegs, wie lebt man in der Ausgewogenheit, in der Balance. Und Hari Prasad, das ist ein delikater Zustand, die Balance. The balance. Als ich Kind war, war ich noch neugieriger als jetzt und musste also jede Zirkusveranstaltung live besuchen, die in der Nähe war. Also ich habe nicht eher Ruhe gegeben, als dass mich meine Eltern dahin gebracht haben. Und bei einer Zirkusveranstaltung erinnere ich noch, da gab es einen Hochseilartisten. Der war ganz oben in der Kuppe des Zirkuszeltes mit so einem Stab und hat also ständig und hat die tollsten Übungen gemacht. Da hat er eine Rolle gemacht mit dem Stab. Ich habe schon gedacht, mein Gott. Dann war das aber nichts. Dann hat er plötzlich gefedert auf dem Seil. Da hat er Salto gemacht und ist gelandet und rauschender Beifall und ich war total begeistert. Wenn ich groß bin, dann werde ich auch Hochseilartist und dann mache ich zweimal ein Salto. Das ist ganz klar, das ist so gut. Das war mir sehr, sehr klar. Ich kann auch ein bisschen balancieren, also ich kann schon. Also, als der zu Ende war, bin ich durch die Manege gerannt, ich weiß noch, und bin zu ihm hin und habe gesagt, wie haben Sie das geschafft, immer im Gleichgewicht zu bleiben? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Ich war nie im Gleichgewicht. Aber dazu habe ich ja die Stange, um immer so, wie ich merke, dass ich ein ganz klein bisschen das Gleichgewicht verloren habe, mache ich das Adjustment. Wie sagt man das? Mache ich den Ausgleich? Schaffe ich den Ausgleich? Nicht? So ist, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, eine gute Antwort auf deine Frage, Hari Prasad. Du musst sehen, wie du im Gleichgewicht bleibst. Und das ist eine delikate, dynamische Sache. Das ist keine statische Angelegenheit. Manchmal zum Beispiel musst du wissen, also jetzt brauche ich Entspannung, sonst drehe ich durch. Die meisten Menschen von heute wissen gar nicht mehr, wie sie entspannen können. Besonders auch, ich habe das bei mir gesehen. Aber das gehört dazu, Krishna-bewusste Entspannung. Nicht? Und du musst das Gleichgewicht sehen. Das Zweite, was ich dir dazu sagen möchte, wow, Sugar, das ist aber ein Hemd. Tolles Hemd hast du heute an. Das Zweite, was ich sagen möchte dazu ist, du musst sehen, dass du spirituell erfüllt bist. Wenn du nachlässig bist in deiner spirituellen Praxis und nicht mehr diese Erfüllung verspürst, dann wirst du nicht von der spirituellen Ebene handeln können, weil du so sehr von der materiellen Ebene gezwungen wärst zu handeln. Nicht? Also du musst in deiner spirituellen Kraft bleiben. Gut. Madhumati, ich glaube, du hattest eine Frage. Ist das oder nein? Ich dachte. Gut, dann wünsche ich euch ein tolles Bhakti-Retreat. Heute Morgen werde ich anfangen mit meinem Krishna-Katha. Beschreibt die Reise der Seele zu Krishna anhand eines tollen Vrindavan-Beispiels der Yagyapatis. Also sehr bewegend ist es. Und ich glaube, es ist um 11.30 Uhr angesagt, ist das richtig? Um 11 Uhr sogar. Ja, gut, dann werde ich vielleicht einige von euch wiedersehen. Alles Gute und Hare Krishna.